Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte Sie heute mal mitnehmen auf eine Wanderung. Haben Sie Lust dazu? Ein Berg ist zu ersteigen, eine wunderbare Aussicht erwartet uns. Und wir haben einen kompetenten Bergführer und eine nette Begleitung. Habe ich nicht so richtig hingeschaut in alle Ecken, aber es könnte sein, dass manche auch den Kopf schütteln und sagen, mit mir nicht. Das Wetter ist zu schlecht, draußen ist es zu kalt. Andere, mit mir nicht, meine Gesundheit macht nicht mehr mit, die Lunge, der Kreislauf, die Knie. Mit mir nicht, ich habe keinen Bock zum Wandern. Ich glaube, dass ich die, die da skeptisch sind, auch nicht überzeuge, wenn ich sage, da wird eine besondere Überraschung auf uns warten. Vielleicht ist es Jesus damals ähnlich gegangen, als er mit seinen Jüngern auf einen hohen Berg steigen wollte, um in aller Ruhe zu beten. Er hat ja ganz bewusst eine Auswahl getroffen unter den Jüngern für dieses einmalige Ereignis. Und wir haben es ja in der Schriftlesung schon mal gehört. Es steht, und das ist der Predigttext für heute, in Matthäus Kapitel 17, Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Es ist ja vielfach gesagt worden, dass dieser Berg der Berg Tabor sei, aber die Wissenschaftler sind sich da überhaupt nicht einig. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich dir hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, da sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Drei Perspektiven möchte ich Ihnen hier mal aufzeigen aus diesem Wort. Einmal ein erstes, eine Stärkung für Jesu Leidensweg. Ein zweites, ein besonderes Erlebnis für die 3 Jünger. Und als drittes, ein Wort, das wir persönlich hören dürfen. Stärkung für Jesu Leidensweg. Jesus war ein Mensch, der alle seine Pläne mit seinem Vater im Himmel abgestimmt hat. Die Evangelien berichten davon, dass er oft früh morgens ja aufgestanden ist, um an einem einsamen Ort mit seinem Vater zu reden. Davon ist auch die Rede, wenn besondere Aktivitäten in der Öffentlichkeit da waren, zum Beispiel bei der Speisung Tausender von Menschen mit wenigen Fischen und Broten oder bei der Auferweckung des Lazarus. Schaut man auf den Bericht des Matthäus vor unserem heutigen Text, also im Kapitel 16 des Matthäus-Evangeliums, dann wird eigentlich klar, dass in diesen Tagen Jesus die Absprache mit seinem Vater ganz besonders nötig hatte. Denn der hatte ihm 6 Tage zuvor, wie ja Matthäus berichtet, das Signal gegeben, dass er nun nach Jerusalem aufbrechen müsse, um die Rettung der Menschheit durch den Tod am Kreuz zu vollbringen. Wir erinnern uns Petrus' Reaktion auf diese Leidensankündigung. Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. So seine Rede. Und er wurde in scharfer Weise von Jesus abgewiesen. Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Sicher ist das ein starker Tobak für die Jüngergruppe gewesen. Eine geradezu unbegreifliche Ankündigung. Aber welch ein Gedanke für Jesus. Nur noch wenige Tage oder Wochen und dann muss ich sterben, weil Gott das so will? Die Bibel berichtet uns zwar, dass Jesus schon lange vorher gewusst hat, wohin ihn sein Weg führen würde und dass dieser Weg am Ende zum Tod am Kreuz führt und dass er notwendig war, um die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Aber wenn es dann wirklich ernst und unausweichlich wird, dann kommen schon beklemmende Gefühle in einem hoch, selbst wenn man weiß, dass hinterher alles gut wird. Manche unter uns kennen das vielleicht in abgeschwächter Weise, wenn man eine schwere Operation im Krankenhaus vor sich hat oder so etwas und dieser Termin rückt langsam auf einen zu. Und so war es auch bei Jesus der Fall. Denn wie gesagt, er hatte kurz zuvor seinen Jüngern angekündigt, dass sie nach Jerusalem gehen würden, wo er viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am 3. Tag auferstehen werde. Ja, dass diese Auferstehung sicher war wie das Amen in der Kirche, das war sicher auch Jesus klar. Aber vorher kam eben dieses Sterben und das machte ihm Angst, das machte ihn unsicher. Ja, Jesus war eben nicht dieser Supermann, der alles unter seine Füße bekommt, nicht der Gottessohn, der 1 Meter über dem Boden schwebt, sondern er war wahrer Mensch und wahrer Gott und hat eben auch diese Ängste durchlebt. Und für ihn stellte sich die Frage, war das wirklich Gottes Weg? Sicher hat er nicht gezweifelt. Und in solchen besonderen Krisensituationen greift auch Gott zu besonderen Mitteln. Er spricht nun selber mit seinem Sohn und er spricht nicht nur selber mit seinem Sohn, sondern er holt sich noch Repräsentanten der Bibel dazu, des Alten Testaments. Mose als Vertreter des Gesetzes und Elia als Vertreter der Propheten, sie reden mit Jesus und machen klar, dass er tatsächlich auf dem Weg ist, den Gott von Anbeginn der Welt an geplant hatte. Im parallelen Bericht des Lukas steht da, und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Und sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Das aber sollte ihm ja nicht noch mehr Angst machen, sondern es sollte ihn stärken für diese größte Aufgabe seines Lebens. Ein zweites. Schauen wir einmal auf die Jünger. Jesus wusste, welchen Weg er gehen musste und er hat es auch seinen Jüngern gesagt. Aber so richtig, denke ich, hatten diese das bis zum Schluss nicht so richtig kapiert, warum ihr Herr in den Tod musste. Und erst nach seiner Auferstehung ist ihnen wohl so richtig ein Licht aufgegangen. Aber dieses Erlebnis der Verklärung war auch für diese drei Jünger eine wichtige Station auf dem Wege, den sie mit Jesus gingen. Was hier auf dem Berg im Norden Israels geschehen ist, das diente nicht nur der Vergewisserung Jesu, dass er noch in der Spur unterwegs war, die sein Vater ihm aufgezeigt hatte. Auch für die Jünger war es wichtig, dass diese Begegnung zwischen Jesus, Mose und Elia und Gott, dem Vater, miterlebt zu haben. Diese drei, Mose, Elia und Jesus, verbindet ja einiges. Man kann das in der Bibel nachlesen. Mose ist ja der, ja, es verbindet sie einiges, nämlich, dass sie aus der Knechtschaft geführt haben. Mose ist ja der, der die Israeliten, das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat. Das wird ja bis heute eigentlich an jedem Schabbat gefeiert. Elia befreite Israel vom Götzendienst des Königs Ahab. Und letztlich Jesus befreit von der Knechtschaft der Sünde. Beide, die Propheten, beide, Mose und Elia, sind auch einen besonderen Todesweg gegangen, der sich gewissermaßen auch in Jesus wiederfindet. Mose und Elia sind unmittelbar aus dem irdischen ins himmlische Leben übergegangen. Niemand kennt das Grab des Mose bis auf den heutigen Tag. Und Elia ist ja, so wird es berichtet, im Zweiten Königebuch mit einem feurigen Wagen gen Himmel gefahren. Und wir wissen, Jesus ist auch nicht im Tod geblieben. Alle drei haben sie aber auch, wie kaum ein anderer, die Herrlichkeit Gottes geschaut. Es ist also von höchster Bedeutung für die Jünger, dass sie Jesus mit Mose und Elia von seinem Ausgang in Jerusalem reden hörten. Nach Jesu Auferstehung brach in ihnen deutlich die Erkenntnis durch, dass Jesus im Zusammenhang mit all dem bleibt, was die Bibel zu ihrer Zeit, zu Zeit der Jünger, also das von uns heute Alte Testament genannte, dass das sozusagen das ist, worin Jesus zu finden ist. Den Jüngern wurde also diese Einheit zwischen dem Alten und dem Neuen Bund klar. Und später, wir können das im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief nachlesen, da bezeugt Petrus, wir alle sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme, so berichtet Petrus weiter, haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Und für das Zeugnis, das die Jünger später davon gaben, spielte das Geschehen eine wichtige Rolle. Sie konnten nämlich bezeugen, als Zeugen auftreten, und da ist das wieder wichtig, dass das hier drei sind, also nicht nur einer das bezeugt, so entsprechend den jüdischen Regeln. Sie konnten bezeugen, dass Jesus nicht in Jerusalem einem Justizirrtum zum Opfer gefallen ist, sondern dass Gott selbst diesen Weg für ihn bestimmt hat und darin seine Heilsgeschichte zur Erfüllung gebracht hat. Jesus hat bewusst diese drei Männer mit sich genommen, die ihn ja auch zu anderen Stationen, wichtigen Stationen seines Weges begleitet haben. Diese drei sind später wichtige Zeugen des Geschehens im Garten Gethsemane. Zeugen allerdings, wie wir wissen, die dann eingeschlafen sind. Ja, es ist klar, wenn man den Text liest, dass Petrus, Jakobus und Johannes mit in diese ganze, ich kann mal sagen, Inszenierung einbezogen wurden, dass sie also nicht zufällig dabei waren. Sie erleben, dass ihr Herr Jesus auch seinen Platz in der unsichtbaren Welt Gottes hat. Und das in einem Licht, das mit Worten kaum zu beschreiben ist. Das Licht der zukünftigen Welt beim Herrn. In das Licht, in das wir alle gehen, wenn wir diese Erde verlassen. Und dass sie nicht sozusagen nur Randfiguren, sondern wirklich beabsichtigt Beteiligte an dieser Sache sind, ist auch erkennbar, dass Gott sie selbst anspricht. Denn er sagt nicht zu Jesus, du bist mein lieber Sohn, sondern er sagt zu den Dreien, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Ich denke mal, wenn wir von Gott direkt angesprochen werden, mir ist das nicht passiert bisher in meinem Leben, dann wird man vielleicht doch sehr erschrocken sein. Und so passiert es also auch den Jüngern hier. Sie fallen auf die Erde, auf ihr Angesicht. Aber sie werden getröstet durch ihren Herrn Jesus, denn er sagt, fürchtet euch nicht. Und noch ein dritter Abschnitt. Dieser Bericht ist ein Wort, das wir auch persönlich heute hören dürfen. Es tut uns heute noch gut, dass wir so, wie als wenn es heute wäre, die drei Jünger und ihren Herrn auf dem hohen Berg begleiten dürfen und hören können, was da geschehen ist. Denn auch wir dürfen für unser ganzes Leben das hören und begreifen. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Wir sollen Jesus heraushören aus all den Stimmen, die Tag für Tag auf uns eindringen. Es ist ja ein unerträgliches Wirrwarr und gerade in diesen wirren Zeiten, in denen wir gerade stehen, ist es sehr schwierig. Diese Stimme sollen wir heraushören. Es ist die Stimme des guten Hirten, der für seine Herde da ist, der jedes seiner Schafe kennt und für es sorgt. Auch und gerade, wenn es dem Schaf, also wenn es uns nicht gut geht. Wie tröstlich kann es sein, eine vertraute Stimme in einer ungewissen Umgebung zu hören. Manchmal spricht Gott zu uns durch einen Dritten, spricht zu uns vielleicht durch die Mutter, durch ein Kind, durch Freunde. Und wenn man so etwas erlebt, dass man Ansprache Gottes erfährt, da sind dann die Umstände oft plötzlich schlagartig geändert. Klar, den sollt ihr hören, weil er uns Worte des ewigen Lebens zu sagen hat, weil er uns sagt, wie wir aus unserer Schuld gerettet werden können und weil er uns sagt, fürchte dich nicht, ich bin da, ich habe den Tod besiegt, nichts kann mich von dir trennen. Nichts kann dich von mir trennen. Entschuldigung. Aber wir dürfen auch ein weiteres ganz persönlich aus diesem hören. Wie eindrücklich muss es für die Jünger gewesen sein, als sie ihre Augen nach dem Schrecken der Gottesansprache wieder öffneten und sie sahen niemand als Jesus allein. Allein Jesus, das ist doch, worauf unsere Augen gerichtet sein sollen. Denn Jesus allein wird bei uns bleiben, wenn wir hier die Augen schließen werden. Und Jesus allein kann uns zum Vater in die Ewigkeit bringen. Jesus allein nimmt uns die Schuld ab. Denn er ist für uns zur Sünde geworden, hat unsere Sünde mit ans Kreuz genommen, ist gestorben, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Jesus allein gibt uns die Kraft, um neue Menschen zu werden. Ich habe in meiner Vergangenheit viele Jahrzehnte ohne Jesus, ohne Gott gelebt. Und das ist schon ich hatte da vorhin schon darauf hingewiesen, eine Sache, wo ich dann bei einer Zusammenkunft von Christen einfach von diesem Wort aus dem Thessalonicher Brief wie umgedreht wurde. Denn da steht, Gottes Wille, das ist eure Heiligung. Ja. Und danach wird ja ausgeführt, was man alles in seinem Leben nicht machen sollte, wenn man als Heiliger leben möchte. Nicht den anderen über den Tisch ziehen und so weiter. Und da an dieser Stelle war mir klar geworden, dass mein Leben bis dahin falsch war. Aber ein drittes können wir noch hören. Denn der Petrus, der ist ja Mensch, so erfrischend Mensch, wie wir alle Menschen sind. Lass uns doch hier bleiben, sagt er gewissermaßen. Wie gerne wäre der Petrus da oben auf dem Berg geblieben und hätte da drei Hütten gebaut und hätte zumindest doch für einige Zeit dieses wunderbare Erlebnis festgehalten. Wir kennen das alle von uns. Wenn man irgendwo etwas Schönes erlebt, dann möchte man diesen Moment so lange ausdehnen, wie nur geht. Wir haben das alle sicher schon erlebt, irgendwo bei so einer Freizeit, wo es einem besonders deutlich wurde oder so etwas, dass wir nach einem guten Gespräch einfach dachten, na, das müsste jetzt noch lange so gehen. Und ich denke, wir wollen alle würden gerne auch Hütten bauen und in Gottes Nähe bleiben wollen. Aber wir hören auch, die Jünger mussten vom Berg der Verklärung wieder hinunter in den Alltag, auf den Weg nach Jerusalem. Und wie das so ein Berg so hat, es geht in allen Richtungen nur bergab. Aber mit Jesus, das wissen wir, bleiben wir nicht unten. Ganz zuletzt, und das ist gewissermaßen nochmal symbolisch als Gegenpol zu diesem Text, den wir heute hier hörten, treffen sich ja die Jünger wieder mit Jesus auf einem Berg. Davon berichtet Matthäus im letzten Kapitel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und zuletzt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist tröstlich, muss ich sagen. Einmal dieses Jesus allein, auf den wir uns konzentrieren können, aber auch, dass wir wissen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir können uns jederzeit im Gebet zusammenfinden und wir wissen, da, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Jesus holt uns dann auch aus Tiefen, die unser Leben durchziehen, wo wir vielleicht in einer tiefen Depression gar stecken. Das, was wir hier von den Jüngern erfahren können, ist, dass die Gotteserfahrungen letztendlich keine Rastplätze sind, sondern solche Erfahrungen sind dazu gedacht, dass die Jünger zu Dingen befähigt werden. Und sie werden hier befähigt, mit uns, mit Gottes Hilfe nach vorn zu blicken und mit Jesus auf dem Weg zu gehen, den er gehen muss und den er führt. Und wir wissen, Jesus wird uns, auch wenn wir schwere Wege gehen, dann mit uns gehen, und wir dürfen diesen Weg dann in der Hoffnung gehen, dass Jesus uns zum Ziel bringen wird, zu dem Ziel, wo wir dann in seinem Licht stehen werden. Wo Jesus ist, da ist auch für uns gut sein. Und wenn Jesus dabei ist, dann wird jeder Weg zu einem Weg des Segens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.